Also, Jesus ist auf dem Weg mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane, wo er verhaftet wird. Warte mal, irgendwie. Okay, so ein Moment. Ich muss gucken, ob das jetzt noch. Ja. Okay, also zum Garten Gethsemane, wo er dann verhaftet wird. Und sind so die letzten Worte, ne? So, und er macht jetzt Folgendes auf seinem Weg. So, und einmal tröstet er seinen Jünger, und das macht er eigentlich die Hauptzeit hier. So, und die letzten Worte, die er hat, obwohl er gerade zum Kreuz geht und weiß so, Mann, jetzt werde ich leiden, wie ich noch nie gelitten habe. So, ist sein Blick dafür, seinen Jünger zu trösten. Und zu sagen, hey, seid nicht traurig, seid nicht ängstlich, ich verlasse euch nicht, ich schicke jemanden zu euch, so, und immer wieder, ne? Weil die Jünger haben halt Angst, so, und jetzt verlieren wir alles, was wir lieben, alles, was uns wichtig geworden ist. So, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt und jetzt musst du gehen. So, und jetzt sagt, nee, ich muss gehen, das wird der Segen sein, die Seitung für euch. So, wenn ich jetzt nicht gehe, dann wäre alles umsonst gewesen. So, und die zweite Sache ist, dass er ihnen so die erste christliche Basic gibt. So, das Basiswissen, das man braucht, um eine geistliche Gemeinde zu führen, eine geistliche Gemeinde zu sein, so ein neues Volk. Ne? So, wir haben uns schon ein paar Sachen angeguckt. So, letztes Mal, das Beispiel mit dem Weinstock, so, dann hat er gesagt, so, wenn ihr alles erlangen wollt, so, was ich euch geben will, dann braucht ihr nur eine Sache zu tun, und zwar in mir bleiben. Ne? Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock, bleibt in mir und ihr werdet Frucht bringen. So eine Frucht, die wächst und größer wird und schöner wird und saftiger wird und sich vermehrt. Und eins gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. So, also das war die Basis so für uns als Christen halt. Das gilt halt heute noch. So, wenn du in Jesus sein willst, wenn es lebendig sein soll und frisch und stark, sind zwei Sachen zu beachten. Einmal in Jesus bleiben und zum Zweiten sich auf nichts anderes als auf Liebe zu konzentrieren. So, und schon hat man alles erfüllt und schon bekommt man alle Weisheit und alles, alle Veränderungen und alle Frucht, die man braucht und will. Ne? So, das ist eigentlich ziemlich simpel, Christ zu sein. Die Praxis ist ein bisschen anders. Und heute würde ich Ihren Blick halt nochmal richten auf, was bedeutet ein neues Volk zu sein? Was bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein? Und Gott unterscheidet da zwischen Welt und Himmel. So ein geistliches Leben und Tod, geistlicher Tod. Ne? So, und jeder, der zu Jesus kommt, ihn als Lamm annimmt, so bekommt ein neues Leben, wird gefüllt mit dem Heiligen Geist. So, und das ist eine absolute neue Schöpfung. Ist weder deutsch noch türkisch noch was weiß ich. So, ist weder, klar bin ich noch Deutscher, ne? Nicht falsch verstehen, aber einfach von dieser neue Schöpfung gehört keine weltliche Nation an. So, und alles geistlich gesehen. Ne? So, und du bist weder katholisch noch evangelisch noch sonst eine andere Glaubensform, so, sondern du bist geistlich gesehen in Jesus. Du bist ein Nachfolger, ein Jünger von ihm, eine neue Schöpfung. So, der Mensch macht halt diese Sparten und will Leute halt immer in Schubladen schieben, ne? Das ist wichtig, so, um in der Welt zu funktionieren. Gott ist da nicht so. Gott hat eine Schublade und da ist alles drin. So, genau, also lass uns mal lesen, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. So, und vielleicht erstmal um zu verstehen, ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr das wisst, aber sagen muss ich trotzdem immer, so was halt Welt ist. Ne? Wenn Gott von Welt redet, so ein weltlich Sein oder die Welt, ne, dann meint er damit nicht die Erdkugel an sich und alles, was da drinnen kreucht und fleucht, sondern so die Welt ist ein geistliches Bild. Das ist die Perspektive, wie Gott guckt. so und der guckt von oben so und das ist, sind alle Denkweisen, alle Philosophien, alle Regierungen, Konstruktionen, Ideen und was weiß ich, ne? So und alle Organisationen und so weiter, so und alles, was der Mensch aufgebaut hat, so und was, wie man leben kann ohne Gott. So ein, es ist ein Leben im Fleisch, ein Leben ohne Gottesgeist, ein Leben so ein, ohne Gott. So, das ist die Welt. So, die Welt ist also ein Volk ohne Gott. So, und der Gegensatz dazu ist die geistliche Welt. So, und das ist der Himmel. So, und dieses Volk sind alle Ideen, alle Organisationen, alle Gedanken, alle Philosophien und so weiter mit Gott. So mit dem einen lebendigen Gott, den Schöpfer, der alles gemacht hat. Ne? Also Religion gehört mit zur Welt, weil so eine Religion bedeutet nichts anderes. Meine Definition, der Mensch kann irgendwas tun oder muss irgendwas tun, um zu Gott zu kommen, um Gott zu gefallen. So. Das Gegenteil von Religion, geistliches Leben, bedeutet, so, Gott hat alles getan, damit der Mensch zu ihm kommen kann. So, weil der Mensch nichts machen kann. Und Gott hat alles getan, so, damit der Mensch ihm gefällt, nämlich Jesus. So. Also Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und es gibt da zwei Perspektiven. Einmal so, wie stehen wir Christen zur Welt? Oder wie sollen wir zur Welt stehen? Und einmal, wie steht die Welt zu uns Christen? So, und das ist cool, Gottes Wort sagt das. So in 1. Johannes 2, Vers 15. So, wer ewig braucht, muss nicht blättern. Wahrscheinlich bin ich derjenige, der jetzt hier ewig braucht. Also 1. Johannes, erster Brief des Apostels Johannes, Kapitel 2, Vers 15. Wir sollen die Welt nicht lieben. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also habt nicht lieb die Welt, sondern habt lieb euer neues Zuhause, habt lieb die Ewigkeit, habt lieb den Ort, wo Gott wohnt. So alles, was mit ihm zu tun hat. So lernt zu unterscheiden, soll das bedeuten. So, was ist von Gott und was nicht. Und dann, wir sollen der Welt nicht gleich werden. So in Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, als ein heiliges, als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Paulus sagt hier, hey, euer Leben soll nicht mehr nur Leben sein, sondern euer Leben, euer ganzes Leben, jede Minute, die ihr verbringt, so ein bisschen Gottesdienst. Und sollte ein Gottesdienst sein. Und das ist ziemlich cool, weil so ein, ich glaube, viele Christen, für sie ist Gottesdienst halt sonntags, wenn man sich trifft, in der Gemeinschaft. Gott sagt aber, hey, mir angenehmer Gottesdienst, das seid ihr. Das ist euer Lebenswandel. So, und ich möchte jeden Tag euch eine Predigt geben, ganz persönlich und speziell. So, sonntags ist für uns als Gemeinschaft, damit er seinen Leib baut. So, da will er durch die Predigt uns sagen, was als Gemeinde dran ist. So, dass wir als Gemeinde zusammen eine Vision bekommen und einen Blick. So, aber das ist nicht unser Gottesdienst. Unser Gottesdienst, den haben wir zu Hause ganz privat. Den haben wir, wenn wir auf Arbeit sind, in der Uni, wenn wir so mit Leuten reden, so wenn wir ganz allein sind mit uns. So unseren Gottesdienst und unsere Predigt bekommen wir, wenn wir Gottes Wort aufschlagen und Zeit drin verbringen, weil er es uns erklärt. So, das ist unser Leben, soll ein Lobpreis sein, eine Anbetung. So, Und wenn das nicht funktioniert, so, dann kann die ganze Gemeinde nicht wachsen und Frucht bringen. So, und weil es nur allein, dass man sonntags die Gemeinschaft sucht mit Gott und dass seine Stimme hören will, weißt du, das reicht nicht, damit wir ein fruchtbares Leben haben und ein Leben in Fülle. So, und verändert werden. Das muss in uns passieren und dann kommen gefüllte Christen hierher, treffen sich und dann passieren Wunder. So, und Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also Paulus sagt, hey, beobachtet die Welt und verbringt Zeit mit Gott. So, weil es gibt jetzt in der Gemeinde, auch in freikirchlichen, in der Kirche ist schon lange so, aber jetzt halt auch in freikirchlichen Gemeinden ist halt so diese neue Idee oder Vision, wir müssen uns dem Zeitlauf anpassen und der Welt anpassen, und dann erreichen wir auch mehr von der Welt und sind produktiver. Das ist aber genau der Gegensatz zu dem, was Gott sagt, was er braucht, was wir brauchen, um produktiv zu sein. Also um erkennen zu können, was gut und böse ist, müssen wir das Gute kennenlernen. Er sagt, hey, ihr sollt ein auserwähltes Volk bleiben, egal welcher Zeitlauf ist. Und jetzt gibt's, und das ist doch ganz klar, wenn man einen Kompromiss macht, muss man mehrere machen. Und als Kompromiss Kirche Staat entstanden ist, dann musste die Kirche viele Kompromisse machen. Und das ist ganz klar. Als dann die Freikirchen angefangen haben, Kompromisse zu machen, ist es klar, dass man tiefer gehen muss. Und weißt du, heute werden Gemeinden als Sekte bezeichnet, halt, weil sie immer noch an Gottes Wort glauben, weil sie lernen, was Gott sagt über die Stellung von Mann und Frau. Es wird in der Welt eigentlich nur falsch verstanden, weil sie denken, die Frauen sind unterwürfig oder müssen es sein und haben nichts zu sagen, aber ist egal. Oder jetzt gibt es Gemeinden mit homosexuellen Pastoren, die nur für Homosexuelle predigen. Weißt du, und Gemeinden nur für Frauen, die emanzipiert sind, wo halt nur gelehrt wird und gekämpft wird, die Männer niederzudrücken. Und das muss entstehen, wenn man sich der Welt anpasst. Aber Gott sagt, hey, bei euch nicht. Ihr seid mein Volk und die Welt, egal welches Zeitalter ist, egal welche Regierung gerade sitzt, egal welches moralische Denken da gerade ist, ihr habt einen anderen Sinn von mir bekommen, nämlich meinen Sinn, und der übersteht alle Zeitalter. Und wenn du in die Geschichte guckst, alle Zeitalter, die offenbart wurden durch Daniel, durch den Propheten, das ist im Alten Testament ein Buch, all diese Regierungen, all diese Könige, all diese Epochen, sind gekommen und sind wieder gegangen. Und jeder einzelne Staat, jede einzelne Form so von Macht hatte ihr bestimmtes moralisches Denken, ihre bestimmte Sicht von Gut und Böse, ihre bestimmte Ansicht von so muss der Mensch leben und denken, ne? So entweder Wissen oder Macht oder was weiß ich. Aber alles ist vorbei und alles ist wieder neu. Und wenn das System mir fällt, dann kommt Neues. Weil der Mensch braucht Leitung und Leitung wird es immer geben. Gott sagt, hey, so wie die Menschen vor 2000 Jahren schon gedacht haben, so werden auch die Menschen in 2000 Jahren noch denken. So meine Menschen. So, weil wir, sagt Jesus, für uns ist es super wichtig, dass wir als Christen, und Christ bedeutet, ich liebe dich und ich folge dir nach, ich gehöre zu dir. Weißt du, dass wir als Christen uns bewusst, dass es bewusst bleibt, so, wir sind nicht mehr von der Welt. Wir haben Jesus unser Leben gegeben und unser alter Mensch, der wurde gekreuzigt. Der ist tot. Der hängt zwar noch an, sagt die Bibel, nur unser Fleisch, so, das schleifen wir immer noch mit uns rum. Es hat keine Macht mehr über uns, wenn wir das nicht zulassen. Sondern wir sind erneuert. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen, wir sind adlig, wir gehören zu Gott, wir sind Juden im geistlichen Sinne, steht im ersten Römer, wir sind eingefropft in diesem Baum von Gottes Volk. Das Volk, das er sich vor tausenden von Jahren vor Grundlegung der Welt schon ausgequoren hat als meine Herren. Und wir sind da eingepropft. Paulus sagt, nicht der ist ein Jude, der es von Geburt an ist, vom Fleisch her, sondern der ist ein Jude, der es geistlich ist. Wir gehören dazu. So, wir haben einen Vater, wir sind eine Familie. Und das ist super wichtig. Und Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, damit wir gleich von Anfang an halt diesen Blick bekommen und halten. Vers 19. Oder, nee, zweite Perspektive, wie steht die Welt zu uns? Also wie guckt uns die Welt an? Ne? Also all das Denken, das sagt, ohne Gott ist besser. Oder ohne Gott ist richtig. Also ohne den lebendigen Gott. Vers 18. Die Welt hasst uns. Mich verwundert das nicht. Ich meine, in Deutschland glaube ich nicht, dass wir uns wirklich hassen, weil wir sind ziemlich produktiv hier. Wir machen soziale Werke und wir helfen dort und da und wir sind in der Hinsicht, naja, nützliches Werkzeug. So, ne? Also ich glaube nicht, dass Deutschland uns hasst, aber es geht jetzt auch in Deutschland in die Richtung. Zum Beispiel Carol Chappell Siegen, so, da merkst du halt diesen Hass. So, Carol Chappell Siegen ist in den Medien zerfetzt worden, war sogar am Spiegel drin und so weiter, ein Riesenartikel auf der Titelseite, so, weil halt die Carol Chappell halt an Gottes Wort glaubt und Gottes Wort lehrt. Ne? Und das sind halt die zwei Hauptpunkte eigentlich, die genannt wurden. Einmal, dass wir gegen Homosexualität lernen, dann gegen Sex vor der Ehe und eine bestimmte Stellung von Mann und Frau. Dass Mann und Frau verschiedene Aufgaben bekommen haben, wo im Endeffekt trotzdem gleichwertig sind. Ne? So ein, aber das passt halt nicht zum heutigen Denken. So von daher arbeiten wir gegen den Staat, gegen die Moral von heute. So ein, sind kontraproduktiv. Und warum hasst uns die Welt? Vers 19. Weil wir nicht zur Welt gehören. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Dieses Erwählen, das ist mein letztes Mal schon, würde nur nochmal dazu sagen, für mich ist es ein Riesensegen zu wissen, ich bin erwählt vor Grundlegung der Welt. Gott hat mich ausgesucht, er hat mich angesehen, steht da, und er hat mich erwählt. Weißt du? Und Gott schaut über alles. So, Gott weiß genau, wer sich wie entscheiden wird. Gott weiß genau, welchen Weg jeder gehen wird. So, wie sein Herz aussieht. Weißt du? Und er hat damals gesehen, mich gesehen, dich gesehen, jedenfalls hat er uns gesehen, er hat mich gesehen und hat gesagt, der kommt bis zum Schluss, den erwähle ich. Das gibt mir eine absolute Sicherheit, dass ich bis zum Ende durchhalte und Sieger werde. Weißt du? So, ich habe mich für ihn entschieden, obwohl er sich schon für mich entschieden hat. Und ohne das hätte ich mich nicht entschieden. Und trotzdem habe ich mich entschieden aus freien Stücken, weil ich mit dem freien Willen habe. Aber ich hätte mich nicht entscheiden können, ohne dass er sich entschieden hätte. Das ist voll kompliziert. Aber irgendwie macht es für mich Sinn, aber für manche halt nicht. Aber jedenfalls, weißt du, er hat uns erwählt und das gibt uns die Sicherheit, diese hundertprozentige, oh Mann, Papa, ich komme, ich bin auf dem Weg. Bald bin ich da. Also die Welt hasst uns, weil wir nicht zu ihr gehören. Und weil sie merken, hey, bei denen ist das anders und die passen sich nicht an. Die sind vielleicht ein Werkzeug und sind vielleicht Stütze und ein Segen, aber irgendwie sind sie trotzdem anders und bleiben das auch immer. Und bei wem das nicht so ist, bei dem ist die Liebe nicht. Nicht die Liebe vom Vater. Zum Anfang hast du uns, Vers 20. Weil wir mit Jesus identifiziert werden. Gedenkt an das Wort, dass ich zu euch gesagt habe, der Knecht, der ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das Eure argwöhnisch achten. Und das ist was, was man echt nie verpassen darf. So. Bewegst du dich draußen, bewegst du dich außerhalb von der Gemeinde, so, dann du wirst beobachtet. So, wenn, sobald jemand weiß, du bist Christ, so, hat er schon sein bestimmtes Bild, woher das auch immer kommt, ne, aus welchen Situationen, so, was er vom Christsein so mitbekommen hat, aber er hat sofort sein Bild und da bist du drinnen in der Schublade. Um da rauszukommen, so ein, das Einzige, um da rauszukommen aus dieser Schublade, ist dein Zeugnis. So, die Art, wie du entscheidest, die Art, wie du redest, die Art, wie du handelst, die Art, wie du bist, so wie du reagierst. So, und die Leute beobachten uns. So, weil jeder Mensch hat dieses innere Verlangen nach irgendwas, was er nicht kennt. Dieses innere Verlangen, endlich nach rauszukommen. Diese innere Tiefe, dieses Loch, das nicht gefüllt werden kann, egal mit was man zuschüttet. So, diese innere Sehnsucht und diesen Glauben an Gott. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der wirklich nicht an Gott glaubt oder an irgendwas. Ne? So. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es halt ein Alien. Aber an irgendwas, was er nicht kennt, glaubt er. So. Und das Gott hat im ersten Römer gesagt, in Römer 1, schon, so ist es, sage ich jedes Mal. So. Ich habe das so gemacht, so, ich habe das in das Herz von jedem Menschen reingepflanzt. So, dass sie wissen, ich bin da. Und ich habe auch in jedem Menschen diese Moral, dieses Verlangen nach Gut und Böse reingesetzt. So, und jeder Mensch sucht das Gute. Aber wer das Böse suchen will und sich da drin laden will, den lasse ich dann los. So, und dann rutscht er tiefer und tiefer da rein, aber es war seine Entscheidung. So, aber am Anfang, jeder Mensch glaubt. So, und ich habe mit, keine Ahnung, Hunderten, Tausenden schon geredet über Jesus, so jeder glaubt an irgendwas. Und diese Sehnsucht ist da. Manche sind so hart geworden, dass sie aufgehört haben zu suchen so, oder nicht mehr bereit sind. Und bei manchen Menschen, die Gott kennt, so, und stellt er ganz viel ins Leben und der Heilige Geist geht die ganze Zeit mit. So, und irgendwann sind sie gebrochen und sind bereit, wieder mal nachzudenken darüber und zu suchen. Aber viele gehen ihren Weg weiter bis zum Ende. Weißt du, aber wir haben uns entschieden. Wir müssen echt Acht haben, so, weil wir sind, jetzt nicht falsch verstehen, das ist keine neue Lehre, so, oder so, aber wir sind Jesus Christus. Also ich bin nicht Jesus, ne? Aber Jesus wohnt in mir. Und ich bin das Werkzeug, das Gott nun mal benutzt, so, um sich der Welt zu zeigen. So, und das ist eine Riesenverantwortung. So, und aus Angst oder aus Faulheit oder aus Liebe zur Welt oder aus Unwissenheit, so, machen wir es Christen oft so, dass wir das wegschieben. So, und sagen, naja, irgendjemand anderes wird dann Zeugnis sein von Gott. Irgendjemand anderes, Gott wird, muss selber das machen, dann muss er halt durch Träume oder Visionen kommen oder Wunder oder was weiß ich. Hey, aber Gott hat gesagt, ich werde durch euch reden und ihr werdet die Aufgabe nehmen, die ich 3 Jahre hier hatte. Ich bin durch mein Volk gegangen und habe gelehrt und habe den Willen von meinem Vater getan. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt möchte ich das durch euch machen. Und euch werde ich noch mehr benutzen, als der Vater mich benutzt hat. Und die Welt hasst uns, weil die Welt geistlich blind ist und Gott nicht kennt. Vers 21. Aber das alles, das werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und die Welt hasst uns, weil sie Jesus nicht nachfolgen will. Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätte sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch den Vater. Gott hält uns verantwortlich für unsere Erkenntnis. So irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 1. Korinther, aber irgendwo im Neuen Testament steht, so ein, dass wir vorsichtig sein sollen mit unseren Worten. So ein, dass wir weise damit umgehen sollen. Dass es eigentlich dumm ist, so einen Nichtchristen immer und immer wieder das Evangelium zu erzählen. In tiefe geistliche Wahrheiten, bevor er überhaupt begriffen hat, worum es wirklich geht. So, weil derjenige wird mehr und mehr wissen und mehr schuldig sein. So, weißt du, und wir sind keine Maschinerie, die jeden zu Jesus bringen soll. Wir sind keine Sekte. Wir sind niemand, der Gehirnwäsche machen soll. Wir sind niemand, der so lange diskutieren soll, bis der andere überzeugt ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. So, ich meine, meistens kommt das aus dem Herz voller Eifer und Liebe und Motivation, ne? Aber das ist nicht Gott, das sind wir. Wir sollen niemanden überzeugen. Wir sind nur da als Zeugen und ein Zeuge ist wie ein Bild. Das hängt an der Wand und man guckt sich's an. Und man kriegt dann seine Erkenntnis darüber. So, wir sollen einfach nur Licht sein. Das Licht scheint. Die Menschen können sehen in der Dunkelheit. So, aber wir sind, weißt du, wir sind kein Chip, den man einpflanzt und dann denken die Menschen anders. Und wenn du jemand bist, der sehr viel diskutiert, von Natur aus schon, mein Bruder ist so, so ein Debattieren bis zum Tod, so ein, weißt du, dann brauchst du noch mehr einen Heiligen Geist. Dann brauchst du noch mehr diese Disziplin zu sagen, okay, ich warte und bin ruhig. Gib du mir die Worte und dann will ich reden. So ein, weil tu das den Menschen nicht an. Das ist genauso, und das andere Beispiel, ich kenne Christen in Leipzig, die in Diskotheken gehen oder auf der Straße und so ein Geisterjäger halt auf Dämonenjagd gehen und besessene Menschen suchen, ja, du bist geistig krank, du bist besessen. Und dann kommen sie alle auf einmal, ob der will oder nicht, Hand aufgelegt und dann wird der Dämon ausgetrieben. So ein, aber Jesus sagt auch, tut das den Menschen nicht an. Bei denen geht es jetzt besser als das, was ihr jetzt macht. So ein, selbst bei den Menschen, wo er die Dämonen austreibt, was so wirklich passiert. So in Brasilien zum Beispiel, so ein, ist ein Pastor, ein Freund von mir, der, die haben andauernd Dämonen auszutreiben, weil die halt nur mit schwarzer Magie rumspielen und sich, weißt du, aber wenn du jemanden, einen Dämon austreibst, so ein, und der hat aber nicht Jesus angenommen und hat gesagt, ich möchte aber ein neues Leben kriegen, dann ist es so, dieses Gleichnis, dass Jesus sagt, da ist jemand und der war besessen, und der Dämon wurde ausgetrieben und der Dämon flüchtet. Und Jesus macht alles neu und sauber und drinnen und schön. Ne? So, aber da ist niemand, der drin wohnt. Der Heilige Geist. So, dann kommen 7 Dämonen zurück und es wird schlimmer für den als vorher. Weißt du, wenn, da muss erst was stattfinden. Da muss erst jemand drinnen einziehen. Und um das zu tun, muss derjenige erst Gott verherrlichen und sagen, ich will dein sein. So, also seid weise mit den Worten und mit den Taten, die ihr tut in der Welt. So, was sind, du kannst noch so viel Getreide in ein Getreidesilo packen, so, und wenn da nicht genug Platz ist, dann quillt er über und dann verfault es. So, also es muss vorbereitet sein. Und Gott kennt jedes Herz. So, von daher vertraue Gott da und sage, okay, dann will ich nicht übereifrig sein, sondern vertraue ich dir, dass du mich benutzen willst, und dann vertraue ich dir, dass die paar Menschen, die du mir zeigst, die richtigen sind. Und du wirst mehr erreichen, als wenn du losstürmst und alle mit dem Schwert niedermetzelst, die in deiner Nähe sind. Und sei sparsam mit Gottes Wort, sei weise. Ein Schwert kann verletzen und töten. Vers 22. Hört mal, Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber, da haben sie es gesehen und hassen. Doch sowohl mich als auch meinen Vater. Das ist wie mit den 10 Geboten. Gott hat die Menschen aus Garten Eden rausgeschmissen und hat gesagt, so, ihr könnt nicht mehr mit mir zusammen sein. So, ihr seid jetzt tot, geistlich. Ihr könnt mich weder hören, noch sehen, noch fühlen. So, klar war Gott trotzdem bei ihnen und ist ihnen begegnet. Und manchen Menschen hat das Herz gegeben, dass sie glauben und lieben und durchhalten, so wie Noah oder Abraham oder anderen Leuten. Und die wurden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und die hatten Gemeinschaft und konnten Gott hören. Aber die Masse der Menschen war ohne Gott. Also schickt Gott ihnen, um sie auf den Weg zu führen, die 10 Gebote durch Mose. Und die Menschen haben das erste Mal wieder was in der Hand von Gott, was Sichtbares und was Hörbares, um zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und auf einmal sind sie gerichtet, weil sie wissen, okay, das ist das Gesetz und ich kann es nicht halten, also bin ich schuldig. Durch das Gesetz, ist nur dazu gut, dir zu sagen, dass du ein Sünder bist. 10 Gebote hat Gott uns nicht gehalten, schreibt im Hebräer, dann hat er uns nicht gegeben, damit wir sie halten. Das wäre Quark, weil Gott weiß, dass wir die 10 Gebote nie halten können. Wir sind nicht Gott. Im Hebräer steht, Gott hat uns die Menschen die 10 Gebote gegeben, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und damit wir diesen Willen bekommen, Buße zu tun. Und Jesus sagt dann, ihr könnt die 10 Gebote nicht halten. Und die Lämmer, die ihr schlachtet, die sind nur für einen Moment da, für die Sünden, die ihr begangen habt, aber nicht für die, die ihr noch tut. Aber ich bin Gottes Lamm. Und ich wurde auf die Welt gesandt, um für euch zu sterben. Und zwar für die Sünden, die ihr getan habt, die ihr gerade tut und die ihr noch tun werdet. Und dieses eine Opfer, dieses eine Lamm, ist so heilig und so rein, dass es für alle Menschen reicht bis in alle Ewigkeit. Und jeder, der das Lamm annimmt, hat die 10 Gebote gehalten. Jesus hat gesagt, hey, ich habe die Gebote gehalten für euch. Wenn der Vater euch ansieht, dann sieht er mich. Weil ich wohne in euch. Ihr seid jetzt rein, ihr habt meine Herrlichkeit bekommen, deswegen seid ihr Heilige, geheiligt. So. Das sind... Vers 25. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also Gott sagt, es wird so sein und die Welt wird euch nicht annehmen. Und ihr sollt auch nicht den Wunsch haben, dass die Welt euch annimmt, weil ihr sollt anders sein. Ihr sollt das Gegenteil davon sein. Sondern ihr sollt Licht und Zeugnis sein und das so wird euer Leben echt schwer machen hier. So. Aber ihr seid nicht alleine, weil ihr habt jemanden, den ich schicken werde. Und ihr habt einen Heiligen Geist bekommen. Und der wird euch die Kraft geben und er wird euch die Worte geben, die ihr braucht, um da durchzukommen und um trotzdem Licht und Zeugnis zu sein. Und ihr werdet Licht und Zeugnis sein. Weißt du, sei weniger wie die Welt und dann wirst du mehr von der Welt erreichen. Bei mir war es durch. Ich habe mich der Welt angepasst, bis nach meiner Lehre, bis ich fertig war. So, ich war meinen Eltern gehorsam, mehr oder weniger. So, aber ich habe ihren Willen getan und ich habe mich untergeordnet. Also ich habe genau das Prinzip befolgt. So, viel arbeiten und reich werden. So, viel besitzen und glücklich werden. So, und nach höheren Streben, um was Beständiges auf der Welt zu lassen. Was sogar nach meinem Tod noch da ist. Und das ist echt schade, so, weil ist echt toll, so, dass ich irgendwie, der Heilige Geist war mit mir und der Heilige Geist hat zu mir geredet und dann kam der Zivi und ich habe angefangen zu kiffen und ich habe angefangen dann meinen Traum zu leben und habe gesagt, das ist alles Bullshit, so. Ich möchte nicht mein Leben lang an diesem Schreibtisch sitzen und nichts anderes tun als Prothesen bauen. Das ist nicht der Sinn des Lebens, das ist nicht mein Zweck. So, was habe ich davon? Ich will nicht leben, um zu arbeiten. So, Und um hier zu überleben, nach dem Maßstab der Welt, müsste ich mein Leben lang arbeiten. So, ich möchte leben. Und wenn ich arbeiten muss, um zu leben, dann gut. So, ich will nicht leben, um zu arbeiten. Und ich war Workaholiker, also ich habe wirklich gelebt, um zu arbeiten. So 20 Stunden, 7 Tage die Woche. Mal 20, nicht 13, bis 14. So, weißt du, und ich habe es echt weit gebracht für meine paar Jährchen da. So, hatte super viel Geld. So, aber ich war nicht glücklich. Dieses Loch und diese Suche war trotzdem noch in mir. Weißt du, und dann war ich raus und habe genau das Gegenteil getan von dem, was die Welt sagt, was gut ist. So, weißt du, und habe meinen Traum gelebt. So, habe nichts getan. So, habe gemalt und Bildhauer, wann ich wollte. So, habe rumphilosophiert, war nur stoned. So, und immer wenn ich stoned war, war ich glücklich. So, weißt du, und dann kam aber wieder eine neue Sicht. Und ich glaube, auch da war der Heilige Geist bei mir. So, weil ich dann an einem Punkt war, wo ich so depressiv war, so ausgelaugt, dass ich gesagt habe zu meinen Freunden damals, hey, ich muss hier raus, ich muss hier weg. So, ich bin jetzt Hans im Glück. Ich will in die Welt gehen, ich will alles hinlegen und einfach losgehen auf dem Weg, so, weil ich bin der, der das Lachen sucht. Ich bin der, der einen Frieden sucht. So, weil ich war da in meinem Traum und habe ihn gelebt. So, aber saß da im Endeffekt ohne Freude und ohne Hoffnung und ohne Sinn und ohne Ziel und ohne Vision. Und mein Leben hat absolut gar keinen Sinn gemacht. Dann bin ich zu Jesus gekommen nach einem langen Weg und nach einem harten Weg, und habe mich für ihn entschieden und dann war es erledigt. So, das war das erste Mal, dass mein Herz voll war, dass mein Herz, weißt du, dass dieses tiefe Loch in meinem Herzen geschlossen war. So, und ich konnte drüber gehen. So, und das war das erste Mal, dass ich einen Frieden in meinem Herzen hatte. Und dieses Verlangen, seit ich denken kann, so und diese Suche, diese innere nach irgendwas, so was ich noch nicht gehört und gesehen habe, so war auf einmal weg. So, und ich war das erste Mal zu Hause. Ich habe mich als Kind bei mir, in meiner Familie nie zu Hause gefühlt. Und auch später bei meinen Freunden oder bei meinem eigenen Zuhause oder Leben habe ich mich nie zu Hause gefühlt. Ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt. Und dann bin ich endlich angekommen. Weißt du, wir haben ein neues Leben, ein neues Bewusstsein. So, und wir sind angekommen. Wir sind zu Hause. So, ich will da nie wieder zurück. So, weil alles, was da draußen ist, ist Lüge. Und so schön es auch verpackt wird, es bleibt Lüge. So, und guck dir die Menschen draußen an. So, guck dir selbst die an, die reich sind. Und ich habe viele Reiche kennengelernt. Und viele, die Ruhm und Ansehen haben und große Positionen. So, hey, die sind traurig. Und die sind allein. Und die sind suchend. Und die versuchen es mit Geld zu füllen oder mit Frauen oder mit sonst was. Und die sind suchend und werden es bleiben bis zum Tod. Hey, wir sind angekommen. Und da liegt unser Segen drin. 2. Korinther 3. Weiter kommt der 3, Vers 4. Die Weisheit kommt von Gott. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes und nicht dem des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe, der tötet, aber der Geist, der macht lebendig. Paulus sagt hier, hey, unsere Werke, die sollen nicht aus uns kommen. Klar haben wir Talente bekommen und Gaben und wir sollen die auch einsetzen als Werkzeuge, aber nicht wir sollen die einsetzen, sondern Gott will die einsetzen. So, das heißt, nicht wir sind am Bauen, sondern er. So, und meine Kreissäge da drüben sägt nichts, außer ich lasse es zu. So, weißt du, lass zu, ruhig zu sein und dich benutzen zu lassen. Weil dann kriegt Gott die Ehre. Ich habe schon so viel machen dürfen für Gott. Und wenn es aus mir käme, dann hätte ich die Ehre bekommen. So, aber Gott hat mir die Weisheit gegeben. So, und 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dieses Bild mit diesen irdenen Gefäßen, so ein, wo angesteht, dass wir halt so Tongefäße sind. Ne? Wir sind aus Lehm, hat er uns geformt und hat uns gebrannt zum Tongefäß. Ein Tongefäß, das fällt aus der Höhe raus und ist kaputt. So ein, das ist was sehr Zerbrechliches, so was sehr, das ist so nicht besonders schön, nicht unbedingt. So ein, das hat keinen tollen Geruch, es riecht erdig. So ein, was ein Tongefäß ist, ist was echt Sensibles. So ein, und wenn es einmal kaputt ist, hast du nur Scherben, du kannst es nicht wieder zurückformen zu einem Teig. So ein, es bleibt hart und leblos. Das sind, und Gott sagt, er hat die Menschen alle zu Tongefäßen gemacht. Und ein Gefäß ist zur Ehre und das andere ist zur Unehre. So, was der Unterschied ist zwischen Ehre und Unehre, ist halt die Füllung von dem Gefäß. Und bei uns hat er was Gutes reingefüllt. Bei uns hat er was zur Ehre reingefüllt. Was ein Schatz, was Kostbares. Weißt du, wenn ich hier so ein Tongefäß hinstelle, so dann so ein, na, wo man Blumen reinpflanzt, wie nennt man das Ding? Nee, reinpflanzt. Ein Blumentopf. Ja. Ein Blumentopf aus Ton. Weißt du, sieht nicht besonders schön aus. So ein, ich meine, ist nichts, wo man halt guckt so und sagt, wow, ne? So einen ganz normalen roten. So ein, das steht halt da. So ein, wenn du dran riechst, so, dann denkst du nicht, so ein toll. So ein, es ist einfach nur ein Gefäß. So ein, weißt du, und es ist nicht viel wert. So, und es würde nicht doll wehtun, das Ding wegzuschmeißen. So ein, aber wenn du Erde reinmachst und eine Blume reinpflanzt, weißt du, dann keiner guckt auf dieses Tongefäß. Jeder guckt auf den Inhalt. So, und jeder guckt auf diese Blume, die da drin ist und da wächst und da duftet. So, an dem Tongefäß riecht keiner, sondern an diese Blume. So, und, weißt du, aus dem Tongefäß kannst du kein Parfüm machen. So ein Ton von Calvin Klein. So, sondern aus Rosen und aus Lavendel wird ein Duft gemacht. Weißt du, dass man sich ansprüht, nachdem man duften will. So, es ist super wichtig, dass wir uns füllen lassen. Und dass nicht wir das sind, was leuchten und schön sein soll, sondern dass wir uns benutzen lassen, dass das wachsen kann, was schön ist und was leuchtet. Und was Menschen berührt und woran sie riechen wollen. So, also die Welt ist ganz anders. So, die Welt konzentriert sich darauf, dass das Tongefäß schön wird. Es wird geschmückt und gemalt. So, und da kommt noch Glitter dran und irgendwas anderes, so dass es kostbarer und kostbarer wird. Das Problem ist nur, wenn es runterfällt, ist es kaputt. Denn du siehst hier viele kaputte Tongefäße rumschnorcheln, wo einfach die Anfechtungen, das Leben und die Umstände viel zu hart waren, konnten sie nicht mehr bewältigen und das war's. Weißt du? Aber Gott hat uns was gegeben, was uns so doll stärkt, dass diese Anfechtung uns nicht zerstören lässt. Also wir bleiben erhalten, weil er unsere Kraft ist und unsere Stärke. Ja, von daher, lass Gott deine Stärke sein, deine Weisheit. So, achte darauf, dass nicht du leuchtest, sondern er. Johannes, der Täufer, als seine Jünger da waren und gesagt haben, hey, der Jesus, der tauft die Leute jetzt hier und nimmt uns all die Leute weg, weil die hatten schon ihren kleinen Club, ihre neue Religion gebaut. So, also, da hat der Täufer sie angeguckt und hat gesagt, ey Mann, ich habe die ganze Zeit mit dem da geredet. So, wer bin ich denn? So, naja, und ganz ehrlich, ich bin erst gekommen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil darauf habe ich gewartet, dass er endlich kommt, mein Leben lang. So, und jetzt kann ich gehen. Und dann hat er gesagt, ich will abnehmen, sodass er zunimmt. So, und ich will jetzt weniger werden. Mein Dienst muss zurückgehen, sodass seiner im Vordergrund drückt. Wer bin ich? Das ist die richtige Einstellung. Das ist ein gutes Tongefäß. So, und das ist ein Gefäß, das sagt so, nicht ich will geehrt werden und respektiert und nicht ich möchte groß sein hier und gesehen werden, sondern ich möchte kleiner werden, unscheinbarer. Ich möchte schwächer aussehen. So, weil dann wird die Welt seine Stärke erkennen und seine Schönheit und seinen Geruch. Und das Coole bei diesem Tongefäß ist, dass du, wenn du eine Pflanze wächst, die es schön duftet, so, dann riecht alles danach. Und Gott sagt im 1. Korinther, nee, im 2. Korinther, wir sind ein Wohlgeruch für Gott. Egal ob die Menschen glauben oder nicht, wir sind einfach nur ein Wohlgeruch, weil wir seine Zeugen sind, weil wir ihn ausstrahlen, weil die Welt uns sieht und ihn riecht. Vers 16, Kapitel 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und ich meine, das war alles passiert. Die Juden durften nicht mehr in die Synagogen. Es war dann auch so, dass die Juden gesagt haben, das war zu Jesus-Zeiten schon so, haben wir bei Johannes letztens erst gesehen, wenn irgendein Pharisäer sich zu Jesus bekennt und sagt, der ist richtig, dann wurde er ausgeschlossen aus der Synagoge. Auch jeder Gläubige, der mit Jesus gesehen wurde, durfte nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Für den wurde nicht mehr geopfert. Der wurde ausgeschlossen aus der jüdischen Religion. Keine Gemeinschaft mehr mit Gott zu haben, war die Strafe. Nicht mehr Gottes Wort hören zu dürfen, war die Strafe. Die haben gesagt, hey, dann seid ihr nicht in unserem Club, dann gehört ihr nicht dazu und dann wollen wir euch nicht. Und Jesus hat gesagt, sie werden euch töten. Und auch das ist passiert. Die haben Jesus getötet und die haben seine Jünger nach und nach niedergemetzelt, außer Johannes, der ist an Altersschwäche gestorben. Und die haben die Christen danach verfolgt und getötet. Ne? Das ist ja noch Saul, also Saulus, Paul später, ist auch losgemarschiert, um die Leute zu verhaften und zu töten. Vers 3. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht vom Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Das sind alles, was sie Jesus angetan haben. Das mussten sie den Jüngern nicht antun, weil die Jünger waren immer nur dabei und haben zugeguckt. Ne? Die waren fast nie aktiv. Der Blick war immer auf Jesus. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich werde gehen und dann seid ihr an meiner Stelle hier. Und dann werden sie euch das antun, was sie mir angetan haben. Und es gibt die Mehrheit der Welt jetzt von der Fläche her, da werden Christen verfolgt, oder unterdrückt, oder sogar gekreuzigt, oder gefoltert oder kommen ewig ins Gefängnis und das ist heute. Und in Deutschland geht's noch. Da ist nicht schlimm, Christ zu sein. Das ist so cool jetzt. Wir können Schilder draußen anhängen, wir können auf die Straße gehen, missionieren, wir können Lobpreisvideos machen, ganz frei. Wir müssen keine Angst haben, dass wir verhaftet werden oder noch was Schlimmeres. Aber ich habe jetzt von einem Freund gehört, der hat keinen Job bekommen, weil er Christ ist. Es geht auch hier jetzt los. Weil wäre eine Kirche, wäre es vielleicht noch okay. Aber weil er gesagt hat, naja, ich bin freikirchlich, ich glaube ans Evangelium. War es das. So haben sie gesagt, nee, das passt mit unserer Philosophie nicht zusammen. Weil das bedeutet, wir haben einen Mitarbeiter, der nicht schwarz arbeitet, sondern wir haben einen Mitarbeiter, der nicht betrügt, wir haben einen Mitarbeiter, der nicht lügt. Das passt nicht rein. Wir wollen reich werden. Und das ist cool, dass wir so ein Bild von Christen haben. Ne? Irgendwas haben sie da richtig gemacht. Okay, und jetzt noch Schluss bis Vers 15. Geht ganz schnell. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, dann will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, dann wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und das ist doch die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, wenn man das Lamm nicht annimmt, wenn man nicht glauben will, dass er gestorben ist und dass man ihn braucht, um gerecht zu werden. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst, also Satan, dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich zu euch zu sagen, aber ihr könnt jetzt nicht tragen. Und ich bin froh, dass Jesus sagt, und das sagt auch zu mir. Weißt du, ich bin auf dem Weg, verändert zu werden. So. Und ich liebe Gott dafür, dass ich mich nicht ändern muss. So. Ich werde zwar in sein Bild verwandelt, aber ich bleibe trotzdem Stefan Spieler. Da will Stefan Spieler heiraten später mit mir. Und das wäre auch Quatsch. So. Er will ja nicht sich selbst heiraten. So. Er liebt jede Individualität von uns, jede unsere persönliche Note, so unsere Art, Dinge zu handhaben und zu reden und zu denken. So ein Essen. Und wir werden verändert in sein Bild. Aber das heißt nur, dass wir reiner werden, mehr Frieden bekommen, mehr Freude, mehr Licht sind, so mehr nach ihm duften. So ein, dass mehr von diesem, was uns schadet, den anderen, dass das weniger wird. So ein, wir werden mehr duften wie Gott, nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das ist was Gutes und was Schönes. Aber wir werden trotzdem unser Leben lang wir selbst bleiben. Und das ist toll. Und viele vergessen das. Ich habe das vergessen, als ich zum Glauben kam. Ich habe es ernst gemeint, ist richtig. So, und ich habe mich nur auf Paulus konzentriert. So, und ich will sein wie Paulus. So, und bis ich irgendwann Gott mir die Last abgenommen hat und gesagt hat, hey, ich will aber nicht Paulus, den habe ich schon. Ich will dich. So. Und wenn jener kommt, haben wir, Vers 12. Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen. Und ich finde es immer merkwürdig, wenn Leute sagen, wenn du im Heiligen Geist bist oder erfüllt bist im Heiligen Geist, dann bist du nicht mehr du selbst. Und dann verherrlichst du irgendwelche Wunder oder hast mehr Glauben oder sonst irgendwas. Der Heilige Geist tut nichts anderes, als unseren Blick auf Jesus zu lenken. Das ist seine Aufgabe. So, das ist seine Persönlichkeit. So, der Heilige Geist, seine Aufgabe ist, den Blick auf Jesus zu lenken. Der Vater, wenn wir in der Bibel lesen, sein Ding war es, den Blick auf Jesus zu richten. Im Endeffekt geht alles nur darum, auf Jesus zu schauen. Jesus muss das Zentrum sein. Und wenn Jesus nicht das Zentrum ist, dann hat man weder Vater, sagt Jesus, Johannes 14 war das, so noch einen Heiligen Geist. So alles, worum sich dreht, ist Jesus Christus. Und wenn du Jesus anbetest, sagt er, wenn du mich anbetest, dann betest du den Vater an. Wenn du mich verherrlichst, dann verherrlichst du den Vater. Wenn du mich hast, dann hast du den Vater. Steht alles in Johannes nach und nach. Und er hat gesagt, ich werde zu euch jemanden schicken, der genauso ist wie ich. Ich komme zu euch. So. Weißt du, wenn du den Vater anbeten willst und den Heiligen Geist, geh mit Jesus, das reicht. Guck auf ihn und du hast alles. Komplett Paket. Ist eine Person. So. Weißt du, ich finde es traurig, wenn Christen so abgehen, dass sie sagen, ja, aber ich bin halt emotional und gefühlsmäßig und ich brauche das halt so, und wenn der Heilige Geist kommt, dann muss irgendwas passieren und auf einmal bin ich ein Hund und Bälle. Oder ich bin total wahnsinnig und wackel auf dem Boden hin und her, als ob ich besessen bin. So. Weil es muss was Machtvolles passieren, wenn der Heilige Geist kommt. Hey, der Heilige Geist kam als Taube, nicht als Elefant. Und stell dir mal vor, der Elefant kommt. So, Jesus macht uns nicht Platz, der Heilige Geist kommt ganz sanft. So, setzt sich nieder, so, und ist leise und ruhig. Weißt du, und er lässt uns sein. Er ist niemand, der jemanden erdrückt. So, das wäre übrigens super lustig, oder? Nee. Ja. Vers 15. Alles, was der Vater hat, das ist meins. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und es euch verkündigen wird. Der Vater gibt Jesus, Jesus gibt den Heiligen Geist, der Heilige Geist gibt uns, so uns passiert was und im Endeffekt kriegt Gott zurück. So, das ist ein Kreislauf und alles gehört zusammen. Das sind verpasst es nicht, so dich auszustrecken nach dem Geist. So, die machtvollsten Erweckungen oder die einzigsten Erweckungen so, sind die, wo ein Typ da saß oder eine Frau so, oder eine kleine Gruppe von einer Handvoll Männern und Frauen. So, muss man heute dazu sagen. So, jedenfalls von ein paar Leuten, meistens nur eine Person, die gefüllt war mit dem Heiligen Geist und gesagt hat, ich kann nicht und ich bin nicht. Ich bin zerbrochen. Ich bin ein leeres Tongefäß, drum fülle mich und benutze mich. Und Gott macht nichts weiter, als zu sagen, okay, dann benutze ich dich jetzt. Und auf einmal strahlt er so hell, dass alle eine Sonnenbrille brauchen. So wie Mose, der aus dem Zelt der Begegnung kommt. Der war ein paar Tage da drin, hat mit Gott Gemeinschaft gehabt und kam raus und hat geleuchtet. So, und die Leute haben gesagt, oh, kann man nicht ertragen, so, mach eine Decke drüber. So, wir können diese Herrlichkeit nicht sehen. Hey, Gott möchte, dass wir so strahlen. So, und da brauchen wir gar nichts tun für. Außer zu erkennen, wer wir sind und was wir sind. Und zu erkennen, wer er ist und was er ist. Und zu sagen, nimm mich so, wie ich bin und benutze mich. Ich will mich dir hingeben, so, und ich bin dein. So, jemand, der schwach und dumm ist in seinen Augen und wirklich nicht nur, weil er sagte, ja, ich bin so schwach und ich bin so dumm und ich verstehe dein Wort nicht und ich werde es wahrscheinlich auch nie verstehen, so, ne? So, und der aber im Herzen, also in der Tat ganz anders lebt, so, und eher durch die Welt schwebt als läuft, so, weil er so heilig ist, ne? So, und der wird jemand, der es ernst meint und wirklich demütig ist, so, und das wird, der kann benutzt werden. So jemand, der zu stark und zu klug ist, den kann Gott nicht benutzen. So. Weil der hat ja schon alles, was er braucht. Und nur noch eins, das habe ich letztens vergessen, Kapitel 15, Johannes, eine Seite zurück, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht, der weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und dieses Wort Knecht ist eigentlich Sklave. Ne? Das sagt man heute nicht mehr, weil es verpönt ist, ein böses Wort. Weil man das verbindet mit Sklavenhandel und all dem, was dann früher war zwischen Weiß und Schwarz. Ne? Und, aber dieses Wort Sklave hier ist nicht nur Sklave, was man so ein benutzt hätte für andere Zeitepochen, wo es wirklich Sklaven waren, die halt so wie hieß der Typ, der verkauft wurde nach Ägypten? Josef. So wie Josef, der keine Wahl hatte und einfach dann, du gehörst jetzt mir und du arbeitest jetzt. Sondern das Wort Sklave bedeutet im Griechischen Doulos.
Doulos?
Hm. Und kennst du?
Von OR, das eine Missionsschiff heißt Doulos, deswegen. Doulos und Doulos.
Und das ist ein wunderschönes Wort. Es ist ein Sklave gemeint. Aber das ist eine andere Form von Sklave. Und zwar bedeutet das Wort ursprünglich, okay, ein bisschen basic, im Alten Testament, beim Juden war es so, wenn jemand Schulden gemacht hatte und konnte nicht bezahlen, dann hat er die Möglichkeit gehabt, zu seinen Schuldner zu gehen und zu sagen, ich möchte gern dein Sklave sein. So, und meine Schuld abarbeiten bei dir. Und dann wurde er und sein ganzes Haus zu demjenigen, also der musste als Verpflichtung für ihn und seine Familie sorgen, ne? Mit den nötigsten Essen und Schlafen, Unterkunft. Und dann hat er da gewohnt und hat da... Radiogummi oder ist das eine echte? So, und dann hat er da gewohnt und hat halt gearbeitet. Also es war ein freiwilliger Sklave, ein freiwilliger Knecht. Jemand, der freiwillig gesagt hat, ich bin dein Sklave, du bist mein Herr. So. Und das war begrenzt auf eine gewisse Zeit immer. Also ich weiß von einem Fall, es waren 7 Jahre, weiß auch nicht, ob das immer so war oder ob das vorher festgelegt wurde, wie lange. Ne? Keine Ahnung. Aber jedenfalls eine bestimmte Zeit. Und nach diesen, sagen wir mal, 7 Jahren, konnte er dann sagen, ich bin jetzt frei und ich gehe jetzt meinen Weg. Meine Schuld ist abgeleistet. Oder er hatte die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, weißt du, ich fühle mich wohl hier, meine Kinder sind mit deinem aufgewachsen, so, du bist mir mein Freund geworden, so, und so Frauen verstehen sich, so, und du bist ein super Herr, so, und irgendwie geht es mir besser als vorher. So, und ich möchte dein Sklave für immer sein. So bis ich oder du stirbst. So, und dann gab es eine Tradition, der wurde, sein Ohrläppchen wurde an den Türrahmen von der Eingangstür vom Haus angehalten und mit so einem Stecher halt reingestochen, sodass das Blut im Türrahmen war. Das bedeutete dann symbolisch halt, dass jetzt der Vertrag auf Blut geschrieben, so, und du bist jetzt für immer mein Sklave. Das bedeutet Dulos. Jemand, der freiwillig gesagt hat, du bist mein Herr und ich dein Sklave. Und ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre jetzt dir. So, und das ist das, was wir getan haben. So, und wir sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, so, und hey, das ist mein Leben, das bin ich, das sind meine Rechte, meine Visionen, meine Träume, meine Pläne, all das, was ich verwirklichen will, all das, was mich ausmacht, aber das gehört jetzt dir. Und jetzt bin nicht mehr ich mein Herr, sondern du bist jetzt mein Herr und ich bin dein Dulos. So. Und zwar freiwillig, weil ich dich liebe und weil ich das so will. Ich habe das so entschieden. So. Und wir haben ein neues Leben bekommen in seinem Haus. Mit ihm als Herrn. Aber es ist trotzdem toll, weil wir sind zwar freiwillig seine Sklaven, ne? Er ist unser Herr, wir sind die Knechte. Aber er sagt, ja, aber ich gucke euch nicht nur als Sklaven an, weil ihr seid viel mehr für mich. So, und ihr dient mir und ich bin euer Herr und ich will das auch sein. Und ich habe euch teuer erkauft und ihr gehört jetzt mir. Ihr seid jetzt meins und nicht mehr eures. So, aber ich liebe euch so. Und ihr seid nicht nur Sklaven in meinen Augen, ihr seid Freunde. Und das Wort Freund hier, habe ich jetzt nicht geguckt, wie es ausgesprochen wird, aber jedenfalls bedeutet es so viel wie dieser innere Kreis von deinem Leben. So, diese ganz speziellen Leute, denen du alles anvertraust. So, denen du dein ganzes Herz ausschüttest, vor denen du kein Geheimnis hast, wo du sein kannst, wie du bist, wo du dich zu Hause fühlst. Weißt du, so eine ganz besondere Freundschaft. Das ist nicht jeder oder ein Bekannter oder selbst Freunde, mit denen du abhängst und Party machst oder so, sondern oder mal was trinken gehst, sondern diese ganz besonderen Menschen, wo du hingehst, wenn du verzweifelt bist, wenn du traurig bist, wenn du Erbauung brauchst, so, die, wo es dir wehtut, wenn es denen nicht gut geht. Ne? So, und so nennt er uns. Also wir sind nicht nur seine Dulos, wir sind sein innerer Kreis. Und so wie er sich hier seinen Freunden, weil das gleiche Wort nimmt er für seine Jünger, ne? Diese 14, wollte ich sagen, diese 13, die 11, die dann noch am Tisch saßen, weil Judas ist ja schon weg, denen er sich jetzt hier offenbart, ganz persönlich, und sie erbaut und tröstet und ihnen alles erzählt, sogar diese tiefsten Geheimnisse, die noch keiner gehört hat, so soll er das auch bei uns machen. So, wir sind nicht nur die dienen, sondern wir sind die, denen er sich offenbaren will und denen er die Geheimnisse sagen will, denen er ganz nah sein möchte. So, wo er sagt, ihr seid mir so nah und ich bin so in Liebe, dass ich ihr noch viel mehr seid als Freunde. Ihr seid meine Braut. Ich will mit euch einen Bund eingehen, der ewig dauert. Ein Bund eingehen, der auf Liebe baut. Ein Bund eingehen, so, wo zwei Leiber sich vereinen. Wie das dann aussieht, will ich jetzt nicht wissen. Aber ich glaube, das wird anders, als wir als Menschen machen. Ein Bund eins zu sein, und zwar wirklich. So ein Herz und eine Seele. Ist das nicht schön? Also lass uns beten. Ja, ich will nicht in meine Kraft gehen. Das ist das Letzte, was ich will.